Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Wir sprechen über den Fußball mit allen, über alles und das jeden zweiten Donnerstag. Das gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch in einer Zusammenfassung bei Sky. Das wird produziert von 360 Media. Ich bin Sebastian Hellmann und heute sind wir in Stuttgart beim Chef, bei Alex Werle. Schön, dass du da bist,
ja,
dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Beim Vizemeister sind wir.
Beim amtierenden Vizemeister.
So, ist das ja ein Amt überhaupt?
Ist es gar nicht. Die Saison ist ja bald zu Ende, leider. Dann werden wir nicht mehr Vizemeister sein.
Besser als die Bayern in der letzten Saison. Das war gut.
Genau, in der letzten Saison. Aber wir sind jetzt in der laufenden Saison, haben 27 Spieltage und sind weit weg vom zweiten Platz. Die letzte Saison war sicherlich außergewöhnlich. Zum einen, weil wir natürlich jetzt rein numerisch von den Punkten die beste Saison der Vereinsgeschichte zählt haben. Also 3 Punkte mehr als 2007, als wir Meister wurden. Und was, glaube ich, sicherlich auch ein großer Faktor war, wir haben begeisternden Fußball gespielt. Ne? Also die VfB-Fans, aber glaube ich auch ganz Deutschland hat gerne VfB-Spiele angeschaut. Und das war sicherlich eine außergewöhnliche Situation, eben Fußballer zu begeistern und gleichzeitig 73 Punkte zu holen. Wenn Leverkusen nicht so eine außergewöhnliche Saison gespielt hätte, hätten wir sicherlich am Ende dann auch um die Meisterschaft gespielt.
Mhm. Ich habe mal auf dein WhatsApp-Profil geschaut.
Ja.
Und habe dann gedacht, jeder hat ja irgendwie so einen unterschiedlichen Spruch. Wenn ich dann geguckt habe, in meiner Liste bin ich mal so ein bisschen durchgegangen, weil ich eigentlich ganz spannend finde, wie die Leute unterschiedlich denken, ticken und was sie schon in ihrem Status haben. Und ich fange mal mit Ralf Rangnick an. Der hat im Profil stehen, ein Zitat, eine Gesellschaft gedeiht dann großartig, wenn Menschen Bäume pflanzen, in deren Schatten sie niemals sitzen werden. Kannst du damit was anfangen?
Das ist ein Zitat, über das man länger nachdenken muss, glaube ich. Aber am Ende geht es wahrscheinlich darum, dass man eine gewisse Haltung haben muss, ein gewisses Selbstbewusstsein haben muss und das gepaart, glaube ich, zu einer positiven Lebenseinstellung führt.
Ich glaube, Nachhaltigkeit auch, ne? Irgendwie. Also dass man jetzt schon an das, was das denkt, was später kommt.
Ja, sicherlich ist es generationenübergreifend, aber ich glaube, da brauchst du eine Haltung für. Also da geht es ja zu diesem Thema, brauchst du eine Haltung und das ist vielleicht sogar ein politisches Zitat. Ich glaube, der Fußball beschäftigt sich ja auch immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Ja, es ist spannend, wie unterschiedlich die Menschen sich selber darstellen. Also in den Profilen. Rocco Reitz, ganz kurz, always give 100%. Kannst du dich damit oder mit deinem Verein damit identifizieren?
Ja, ich glaube, das gilt für jeden Sportler, dass du immer 100% Leistung bringen sollst, immer ins Maximum rangehen.
Für den Chef auch?
Muss. Für uns gilt es mindestens genauso. Ich habe immer natürlich das Ziel, eine Organisation weiterzuentwickeln, nie Stillstand zuzulassen. Eine Organisation muss neugierig sein, wissbegierig sein, die Menschen, die dort arbeiten, um weiterzukommen. Und das ist ja mein Job, im Prinzip dann ja auch die Rahmenbedingungen sich verändern. Ja, die Welt wird globaler. Der Fußball muss sich mit mehr Themen beschäftigen wie vor 20 Jahren. Und da eine Organisation drauf einzustellen, ist ja mein Job, ihnen eine Richtung zu geben. Wir arbeiten viel mit, also ich komme in 2022, haben wir die Strategie 2026 festgelegt, um der Organisation Orientierung zu geben. Jetzt sind wir gerade in der Diskussion 2030, wo steht der VfB 2030? Und deshalb musst du immer wieder motivierend in die Organisation reingehen und versuchen dann die Ziele in die Organisation zu bringen.
Wo steht der VfB 2030? Sind wir dann umringt von Pokalen und Meisterschalen und frischen Trophäen?
Naja, wir haben, wie gesagt, auf unterschiedlichsten Feldern die strategische Ausrichtung 2030 diskutiert. Ich habe es ja bei der Mitgliederversammlung ja auch mehr oder weniger mal in Punkten skizziert, um was es geht. Natürlich wollen wir uns in der Fußball-Bundesliga etablieren und immer wieder mal auch den internationalen Anspruch definieren. Wir wollen die Integration der Jungs in den Lizenzspielerkader gewährleisten. Wir wollen mit den Frauen Fußball-Bundesliga spielen. Da steigen wir hoffentlich diesen Sommer in die zweite Liga auf. Thema Infrastruktur ist ein ganz wichtiges. Es geht um Stadionerweiterungen für die Frauen Fußball-Bundesliga, für die zweite Mannschaft. Es geht um das Thema digitale Transformation, um die internationalen Ansprüche, die wir definiert haben, was Zielländer sind. Und um vieles mehr. Also wir haben insgesamt 14 Handlungsfelder. Da arbeiten wir mit OKRs, mit Objectives and Key Results, um die zu übersetzen für die Organisation. Es gibt Ziele, Maßnahmen und natürlich auch Zielwerte.
Mhm. Ist immer so einfach. Du guckst auf deine 11, dann verlieren die und sagen die, ja, warum haben die denn nicht 100% gegeben? Also da muss, ist ja noch Luft nach oben. Bei den Chefs kann man das ja nie so genau sagen. Ne? Also wo stehen die, wo sind die? Also finanziell am Ende, klar, macht ihr Abschlüsse, Eigenkapital und so weiter und so weiter. Also das geht ja dann immer so ein bisschen auseinander. Dann gibt's Fabrizio Romano, ein Transfer-Insider, der sehr bekannt ist mit sehr vielen Followern. Der hat einen spanischen Spruch, como una barca de papel, wie ein Papierschiffchen. Es ist ein Song und wenn es nass wird, singt es. Ne? Also wie wird man nicht nass in dem ganzen Geschäft?
Die Frage ist ja, was bedeutet Nässe in dem Kontext?
Untergehen.
Gut, und das ist immer die Frage, was ist ein Untergang? Also das ist ja immer die
Abstieg.
Beginnt ja immer da, damit, wo startest du?
Mhm.
Und wie tief kannst du fallen? Und das ist halt dann die Definition des Untergangs. Also wenn du zu einem Tabellen-18. Kommst und dann absteigst, dann ist es, dann ist der Fall nicht so tief, aber das Ergebnis ist gleich, wie wenn du zum Tabellen-2. Kommst und dann absteigst.
Mhm.
So, deswegen musst du ja immer die Rahmenbedingungen eigentlich einordnen, um so einen Untergang dann auch zu definieren. Aber ich bin eher ein positiver Mensch und schaue ja nach vorne und beschäftige mich definitiv nicht mit dem Untergang des VfB Stuttgart, sondern damit, wie man ihn weiterentwickeln, stabilisieren kann. Und wir haben ja eine lange Wegstrecke hinter uns, die letzten 3 Jahre, die haben ja vieles von Höhen und Tiefen dann auch beinhaltet.
Mhm. Wo würdest du sagen, wo steht der Vorstand? Champions League Platz?
Ach, das sollen andere beurteilen, glaube ich. Unser,
jetzt, wo ich den Chef schon
unser
mal da
Business
habe.
Ist doch so, Claire, man kann das schauen. Wie wir angefangen haben 2022, wie wir tabellarisch da waren, wie wir vom Kaderwert da standen, wie wir von der Infrastruktur da standen, im Stadionumbau hinter uns während einer ganz schwierigen Phase, nachdem es eigentlich gerade Corona beendet war, haben wir gerade mal Stadion umgebaut. Das waren 2 finanzielle Ströme, die brutal waren. Wie gesagt, wir haben uns wirtschaftlich konsolidiert. Wir haben Porsche mit Mercedes zusammengebracht, um ein württembergisches Weltmarkenbündnis zu gründen. Ich glaube, das gibt's nicht so häufig in Europa und haben, glaube ich, auch, wie gesagt, wir haben es vorher schon gehabt, sportlich eine sehr gute Entwicklung. Wir haben eine gewisse Kontinuität auf dem Trainerposten jetzt, auch schon seit, morgen sind es 2 Jahre, wollen das weiter aufbauen, haben da Planungssicherheit. Sollen die Menschen beurteilen, wie wir arbeiten, sage ich immer.
Ich sag Champions League Platz. Bei dir steht, hier könnte ihre Werbung stehen. In deinem WhatsApp-Profil.
Das war also, aber tatsächlich, also das ist gut, dass du sagst, weil ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte gesagt, ich weiß gar nicht, was da steht. Ich glaube, da kannst du auswählen und das ist bei mir ehrlicherweise eher mit dem Augenzwinkern zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, reichen Porsche und Mercedes und Co. nicht. Also da wird ja, das noch vermarktet.
Ich glaube, das ist ja eher privat zu sehen und ich glaube, im übertragenen Sinne zu sehen.
Okay. Was müsste ich zahlen, damit da steht Spielmacher Fußball von allen Seiten? Und einen Link zu dieser Folge, kostet das Geld?
Das Schöne ist ja, ich bin nicht käuflich. und von daher kannst du mir da bieten, was du willst. Bei mir gibt es keine persönliche Werbung. Aber es ist ein guter Hinweis. Vielleicht muss ich tatsächlich mal da jetzt mal in mein WhatsApp-Ding reingehen und mal frei formulieren, damit die Menschen zum Nachdenken angeregt werden, wenn sie mein Profil lesen.
Habe
mich damit noch nie beschäftigt, um ehrlich zu sein.
Ich immer mal wieder, also manchmal guckt man da einfach und dann denkt man, ach, also es ist irgendwie, viele Leute geben mir einiges preis, wie wir jetzt festgestellt haben, und manche Leute sind da eher zurückhaltend.
Ich habe es ausgewählt, das konntest du auswählen.
Ja, ja, genau. Was würdest du denn bei mir, was würdest du mir vorschlagen?
Boah, dafür kenne ich dich zu wenig, um zu sagen, das passt jetzt zu dir, zu deinem Lebensmotto. Wie bist du sozialisiert worden? Was hast du für ein Umfeld?
Zweite Gehirnhälfte von Lothar Matthäus.
Was ist authentisch vor allen Dingen für dich? Und jetzt von der, ja klar, logisch, jetzt mal in der Öffentlichkeit wirst du im Wesentlichen wahrgenommen als der große Bruder von Lothar Matthäus.
Der große Bruder, ja schön. Ich habe gedacht, der Kleine. Obwohl ich bin ja körperlich.
Ihr habt da körperlich schon eine gewisse Differenz.
Das stimmt. Ich sag den Leuten kurz, wo wir sind. Also wir sind neben dem Stadion direkt, neben dieser schönen neuen Arena. Früher hieß es ja mal Neckarstadion. Mhm. Wie oft warst du im Neckarstadion?
Oh, oft. Als Junge war ich oft im Neckarstadion.
Was hat dich begeistert?
Im Wesentlichen war es ja weit weg. Ne? Es gab ja noch eine Laufbahn im Neckarstadion. Und die Begeisterung war einfach, dass man die Vorbilder gesehen hat, auch wenn sie weit, weit weg waren. Ich kann mich nur erinnern, wie wir dann aber immer versucht haben, so waren wir 8, 9, 10, 11, haben wir abwechselnd unsere Väter immer überredet, ins Stadion zu fahren, weil komm, so 30 Kilometer von hier entfernt bin ich aufgewachsen. Das heißt, da konntest du ja nicht öffentlich als Junge ins Stadion gehen, da hast du ja jemand gebraucht. Und deswegen haben wir immer versucht, hier Kumpels, mit denen ich Fußball gespielt habe, unsere Väter zu überreden, dann mit uns da ins Stadion zu gehen. Und das waren immer tolle Erlebnisse. Mhm.
Dein Lieblingsspieler war?
Asker Sigurvinsson,
ja. Sein Lieblingstrick war, den Ball links vorbeilegen und rechts vorbeilaufen. Ja. Das hast du auch mal geübt?
Ja, total.
Hat das funktioniert?
Ja, ja. Ich behaupte ja. Ich war ja ein sehr schneller Rechtsaußen. Also war durch meine Athletik vor allem zu dem Zeitpunkt im Vorteil. Irgendwann hat sich das dann auch verändert. Aber in der Tat, das war ja dann, oder bei seinem Trick ging es ja um Schnelligkeit eigentlich. Du hast den Ball ja einfach nur auf der anderen Seite vorbeilegen müssen, dann bist du links vorbeigelaufen. Das habe ich hoch und runter trainiert, definitiv. Mhm.
Habe ich lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga.
Gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Du hast auch nicht mehr die Räume.
Ja, das auch, aber du hast natürlich jetzt die Schnelligkeit, das hat sich auch wieder verändert. Ja. Also viele, viele schnelle Spieler. Probetraining beim VfB gemacht.
Ja.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja, wir zu dritt waren wir da. Torhüter, Stürmer und ich als Rechtsaußen. Und die zwei sind dann auch hängen geblieben, aber nicht so lang. Sind dann, glaube ich, nach einem Jahr wieder zurückgekommen. Ich durfte nicht, weil dreimal Training plus am Wochenende spielen, das bei 30 Kilometer, haben meine Eltern die Vermutung gehabt, das würde zu Lasten meiner Schulnoten gehen. Und ich glaube, im Nachhinein haben sie auch recht gehabt, dass es die richtige Entscheidung war. Ja. Hätte ich noch weniger gelernt.
Ich habe mal ganz früh auch ein Probetraining bei Arminia gemacht. Und dann bin ich auch nach Hause gekommen und dann haben meine Eltern...
Bielefeld?
Ja, da haben meine Eltern mir auch mein Zeugnis hingelegt. Also wirklich, und haben gesagt, guck mal, was meinst du? Passt das zusammen? Da sind mir so ein bisschen die Argumente ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber... gut.
Ich sage immer, ich war ein Saisonarbeiter. Tatsächlich?
Ja, gut.
Und habe immer dann auch, also ich war ganz viel draußen und habe dann das Abitur ordentlich gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Studium war ich dann gut, weil da habe ich mich damit beschäftigt. Ja, aber davor war das für mich alles irgendwie so nur, ja, musste weiterkommen.
Wann zum letzten Mal gekickt?
Zum letzten Mal glaube ich bei einem Promi-Spiel in Anführungszeichen in Köln beim Come Together Cup. Das muss ja dann mindestens 3 Jahre her gewesen sein. Aber da allerdings auch nur noch im Tor, weil ich echt das Thema mit meinem linken Knie habe. Und bei mir geht nimmer viel, wenn ich ansprinte und dann habe ich ein Thema.
Aha, okay.
So ein bisschen auf dem Laufband 20 Minuten funktioniert, aber diese Zyklen anzusprinten, funktioniert leider nicht mehr.
Gibt es denn hier so einen Altherrenkick? Algöwer flankt auf Buchwald?
Wir haben eine Traditionsmannschaft.
Ja,
ja, ja, klar. Ich meine, wir waren ja hier vor 2 Wochen in München beim Legendencup, beim Beckenbauer Cup. Mhm. Sind da Dritter geworden, haben das Halbfinale gegen Real Madrid im Sudden Death sozusagen verloren. Und deswegen, die machen einen guten Job, unsere Legenden.
Da würde ich Alex Werle gerne mal sehen.
Die mich, glaube ich, auch, aber das war, ich weiß nicht, ob du dort warst, aber das war
ich ein bisschen gutes, was gesehen,
gutes Niveau.
Ja, ja, klar.
Also da würde ich ja niemals Robben, mithalten.
Ribery,
ich das ja niemals schon... mithalten können. Also ja, ich weiß schon, was ich kann und was ich nicht kann.
Ja, nicht so bescheiden, Alex. Welches Schuhmodell würdest du denn tragen, wenn du jetzt Profi wärst? Da gibt es ja die unterschiedlichsten. Boah,
du meinst
Farben.
Von Fußballschuhe?
Ja, ja, ja.
Ah, ich würde schon was Auffälliges wahrscheinlich wählen, weil ich immer so ein bisschen mit Mode gern auch provoziere. Jetzt, du wirst sagen, jetzt sehe ich langweilig aus wahrscheinlich.
Langweilig, aber, nicht klassisch.
Ja, aber so. Ich habe natürlich auch privat schon viele bunte Sakkos, die ich dann auch anhab. Und von daher würde ich wahrscheinlich eine grelle Farbe wählen.
Mhm. Also nichts mit Schwarz-Weiß irgendwie. Nee, Toni Kroos hat ja Ewigkeiten, auch zum Leidwesen von Adidas, glaube ich, immer seinen weißen Schuh getragen. Damit mach doch mal irgendwie was anderes. Aber ich stell dich kurz vor, mit die Leute, die uns hören und sehen und dich vielleicht nicht ganz so gut kennen. Also fangen wir erstmal damit an, das hast du eben schon gesagt, also in Bietigheim-Bissingen geboren, im Februar 75. Also das ist ja sowas wie Heimat hier, ne? Das kann man das so sagen?
Das ist Heimat, ja.
Und dieses Zurückkommen hat dir gut getan im Nachhinein? Fühlst du das?
Ja, also es ist natürlich immer schwierig. Ich war ja 10 Jahre hier, von 2003 bis 2013.
Und Referent des Vorstands.
Genau, und habe da viel erlebt natürlich, viel gelernt. Es war so ein ganz langes, ich sage immer, ein ganz langes Trainee eigentlich. Und dann war ich 9 Jahre in Köln.
Hast du denn da schon gedacht, oh, da möchte ich auch mal hin, wo die sind? Oder war das nicht in deinen Gedanken?
Wohin meinst du?
Also da oben an der Spitze, Vorstand.
Nein, tatsächlich. Also in der Tat nicht. Ich habe, das glaubt man mir auch nie, aber das ist ehrlich so, ich hatte nie einen Karriereplan. Hatte ich nie. Also ich wollte nie jetzt irgendwie, manche machen das ja und sagen, boah, nach 3 Jahren muss ich da sein, nach 6 Jahren da und dann nach 9 Jahren da. Und das hatte ich nie, sondern ich glaube am Ende sogar, muss man sagen, Fügung, Schicksal. Im Leben ist vieles Schicksal. Und ich war dann 2003 hier. Erwin Staudt war sozusagen der Präsident, der erste hauptamtliche Präsident des VfB Stuttgart. Und von ihm habe ich unfassbar viel lernen dürfen. Und er hat dann 2011 aufgehört oder aufhören müssen, je nachdem, das sind die Geschichtsbücher unterschiedlich zu bewerten.
Das war auch ein sehr politischer Prozess, irgendwie, wenn ich mich da richtig erinnere.
Und ich glaube, wenn Erwin Staudt eben länger geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann dann mal nach 10 Jahren, hätte man mir hier dann wahrscheinlich dann irgendwie so einen Abteilungsleiter oder Direktorenposten gegeben. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, glaube ich, den Verein zu verlassen. Als er dann weg war 2011 und ein neuer Präsident kam, da war diese Bindung auch nicht mehr so eng. Ich bin jemand, der dann schon gerne so eine Bindung hat. Und dann gab es die Chance, das war dann aber auch von heute auf morgen mit dem ersten FC Köln, das war ja auch eine verrückte Geschichte. Aber sonst wäre ich nie nach Köln gegangen, glaube ich. Wenn Erwin Staudt geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht nach Köln gegangen.
Warum war das eine verrückte Geschichte? Weil du damit gar nicht gerechnet hast.
Naja, weil du, wenn du Referent des Vorstands bist, natürlich hatte ich einige Projekte hier am Laufen, eigenverantwortlich und habe alles von der Pike auf gelernt. Aber dann aus dieser Position Geschäftsführer eines bedeutenden Traditionsvereins im deutschen Fußball zu sein, klar war der FC damals zweite Liga, als ich dahin gewechselt bin. Aber das einem damals 37-Jährigen anzuvertrauen, FC finanziell auch angeschlagen, zweite Liga. Also das ist am Ende ist schon eine verrückte Geschichte. Und ich habe mich ja dann, aber wirklich dann auch das war, glaube ich, in der Assessment Center am Ende sogar noch. Also es war ein vierstufiger Auswahlprozess. Also das war ja Wahnsinn im Nachhinein. Und ich habe immer gesagt, nehme ich eh nicht. Also ich war völlig locker.
Hast du dich da richtig vorbereitet? Tradition, Stadt, Karneval?
Ja,
man muss ja ein bisschen was mitbringen. Ne?
Ich bereite mich generell eigentlich schon auf Termine vor.
Ich meine auch über den Fußball und den Verein hinaus.
Ja, natürlich.
Ein
natürlich.
Ich denken die Menschen.
Ich habe den FC damals ja nur als Gast wahrgenommen, als VfB Stuttgart. Also wenn wir hingefahren sind nach Müngersdorf. Und habe aber gar nicht diese Wucht und diese Bedeutung dieses Clubs in dieser Stadt, in der Region, die kannst du ja nicht wahrnehmen, wenn du von außen kommst. So, und habe ich dann erst wahrgenommen, natürlich, als ich dort war, und dann war die Verantwortung schon krass. Ich war ja, also das muss man sich mal vorstellen, als ich gekommen bin im Januar 2013, war Stanislavski Trainer. Und ich war der einzige Geschäftsführer. Es gab nur den Werle als Geschäftsführer und dann gab es den Jörg Jacobs als sportlichen Leiter und ich glaube den Schäfer, die hatten und Stanislavski, es war so ein Dreigestirn, die waren alle auf der gleichen Ebene. Da bin ich hingekommen und gesagt, wie soll denn das funktionieren? Also dass der Trainer mit dem Sportdirektor und dem sportlichen Leiter, die waren alle gleichberechtigt. Und ich bin alleiniger Geschäftsführer.
Ja, das war doch herrlich. Konntest du frei entscheiden?
Ja, aber dann habe ich gesagt, Leute, so wird's nicht funktionieren auf Strecke. Ne? Und dann haben wir im Sommer dann Jörg Schmadtke dazugeholt und haben die Geschäftsführung dann klar aufgeteilt von dem Geschäftsverteilungsplan und so weiter und haben dann Peter Stöger verpflichtet. Und dann haben wir eine sehr gute Phase, vier Jahre gehabt.
Internationales Geschäft.
Genau, nach 25 Jahren zum ersten Mal und so. Also das war dann schon toll und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber der Sprung von dem Referent des Vorstands zum Geschäftsführer, zum alleinigen Geschäftsführer eines Zweitligisten, eines Traditionsclubs mit der Bedeutung, der Wucht und den finanziellen Schwierigkeiten. Aber das war schon eine Challenge im Nachhinein und muss auch sagen, im Nachhinein den Verantwortlichen damals, Werner Spinner, Markus Ritterbach, Toni Schumacher, bin ich schon dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben und dass sie auch den Mut und das Vertrauen hatten in den damals 37-jährigen unbekannten Referenten aus Stuttgart.
Es hat funktioniert. Nochmal kurz zurück zur Heimat. Es gibt ein Zitat von dir oder allgemein hier in Stuttgart. In Stuttgart brauchen die Menschen etwas länger, um dir das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Aber dann richtig. Ja. Ja. Das kann man so stehen lassen.
Ja, das ist ja auch, also das ist ja immer so viel Klischee. Ich werde ja oft angesprochen, was ist der Unterschied zwischen Stuttgart und Köln oder zwischen den Schwaben und den Rheinländern. Da gibt es natürlich dieses Klischee, dass der Rheinländer jeden sofort aufnimmt und ins Herz schießt und mit jedem in Kölsch dringt und am nächsten Tag ihn aber keinen mehr kennt. So, und beim Schwaben heißt es, bevor der Nachbar dich überhaupt mal anschaut, dauert es 2 Jahre und bis den ersten Kuchen zusammen isst, dauert es 4 Jahre, aber wenn du den dann mal gegessen hast zusammen, dann bist du tief im Herzen. So, und es ist Klischee und beides stimmt nicht.
Tatsächlich nicht?
Nein, beides stimmt nicht, weil es am Ende machen es doch die Menschen aus, die dort leben. Und es leben in Köln nicht nur Rheinländer und in Stuttgart auch nicht nur Schwaben, sondern es ist ja viel internationaler geworden und die Menschen machen ja dann am Ende auch eine Stadt aus. Und ich finde, der Rheinländer kann einen genauso tief ins Herz schließen wie auch der Schwabe, der mit einem dann auch in einem Lokal an einem Tisch sitzt und ins Gespräch kommt. Weil das heißt ja auch immer, die reden nicht miteinander, wenn man sich nicht kennt im Schwabenland. Das stimmt einfach nicht. Hm.
Ich habe dir ein neues Liedchen geschickt, eine Perle des Karnevals, eine unterschätzte Perle von Klav. Finde ich, das trifft die Mentalität der Kölner total, finde ich. Also bei dem Liedchen ist mir das Herz komplett aufgegangen. Du hast schon ganz viel erzählt jetzt, also bist jetzt Vorstandsvorsitzender vom VfB Stuttgart, besser gesagt der AG. 10 Jahre Köln, hast du gesagt, Aufsichtsratsvorsitzender des DFBs bist du auch. Ne? Also es ist ja vielschichtig, das, was du zu tun hast. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. In Ludwigsburg Abitur gemacht. In Konstanz und Limerick in Irland studiert, den Abschluss im Diplom als Diplom-Verwaltungswissenschaftler und hast aber auch im Altersheim gearbeitet, als Sanitäter gearbeitet, Leichen gewaschen, um Geld zu verdienen. Stimmt das?
Nee, nicht Leichen gewaschen, sondern ich war Bestatter.
Bestatter.
Also während des Studiums. Ja. Genau. Und das ist nicht so, dass du, also zumindest war es jetzt in dem Institut, in dem ich gearbeitet habe, nicht so, dass wir jetzt Leichen gewaschen haben.
Aber du warst Bestatter. Ja. Wo hast du am meisten mitgenommen? Auf der Uni, in der Schule oder bei den Jobs, die du auch im Altenheim gemacht hast?
Also am meisten geprägt für mein ganzes Leben hat mich tatsächlich die Zeit beim Bestatter. Denn es war auch so, dass ich da 8 Wochen im Jahr, meine Chefin, die ist leider mittlerweile verstorben, auf St. Peter-Ording habe ich den Laden ganz allein gemacht. Und da war ich ja ein junger Mensch. Also ich war während dem Studium, war ja zwischen 21, 22, 23, 24, 25, die Jahre waren das dann. Und wenn du dann sowas allein managen musst, da geht es ja darum, du empfängst einen Angehörigen, der hat gerade einen ganz lieben Menschen verloren. Und mit dem musst du ein Verkaufsgespräch führen. Dem musst du einen Sarg verkaufen, ein Sterbekleid, eine Sterbedecke, musst eine Trauerfeier organisieren. Eigentlich ist es ein Verkaufsgespräch. Und da zu lernen, dass du in den ersten eigentlich 1-2 Minuten eigentlich abschätzen musst, wie kannst du jetzt dieses Gespräch so würdevoll gestalten, um am Ende dennoch ja was zu verkaufen. Das hat mich unglaublich geprägt.
Hat dich das auch belastet?
Klar, es gab Situationen, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt mit einem, sag jetzt mal, 50-, 60-Jährigen ein Gespräch führst, der seine 90-jährige Mutter nach einem erfüllten Leben verloren hat oder mit einem 35-Jährigen, der seinen 10-jährigen Sohn verloren hat. Das sind ja völlig unterschiedliche Gesprächssituationen. Und das hat mich unglaublich geprägt. Klar, natürlich gab es auch Situationen in der Abholung mit Suiziden und so weiter von jungen Menschen, teilweise im Studium. Ich habe auch mal einen Studenten tatsächlich gekannt, den ich abholen musste. Das zeigt dir, wie wertvoll das Leben ist. Und ich glaube, das hat mich nochmal, ich war immer eher ein positiver Mensch, aber das hat mich nochmal geprägt, wie es einfach von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Tschüss, vorbei, für immer. Und deswegen sehe ich tatsächlich das Leben seit diesen Jahren nochmal anders, weil ich in 5 Jahren so viel Tod erlebt habe und so viele Schicksale, so viele persönliche Schicksale, dass ich mein Leben einfach wirklich genieße. Mein Mann sagt manchmal, ich genieße es zu sehr.
Was ist deine Antwort darauf?
Ja, weil er dann immer sagt, Mann, mach doch mal ein bisschen Pause, komm doch mal ein bisschen runter. Und ich sage immer, nee, ich habe nur ein Leben und ich will arbeiten und das Leben genießen und das muss zusammenpassen können. Das ist in dem Job nicht immer einfach. Und trotzdem versuche ich es.
Jetzt machst du ja gerade eine Pause, du fastest ein bisschen.
Fasten ist eine Stoffwechselkur. Man macht immer nach Karneval, um dem Körper eine faire Chance zu geben, zu entgiften. Und einfach du entschlagst, du nimmst so ein bisschen ab und das ist ganz gut.
Um nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast, was sich da so geprägt hat. Jetzt bist du in einem Business, wo die Spieler kommen und die Manager und um Millionenverträge verhandeln. Also du führst ein Verkaufsgespräch oder hast welche geführt. Das ist natürlich jetzt eine Ebene, also es ist ja völlig, völlig andere Welt.
Ja.
Denkst du manchmal daran an die Zeit, ja, wenn du dann da sitzt, ja, und sagst, ich möchte 4 statt 3 Millionen?
Ja.
Ja,
ja, definitiv. Definitiv, weil wir feilschen ja dann teilweise wirklich auch um Beträge und irgendwann dann denke ich dann, oh mein Gott, mit dem echten wahren Leben hat das jetzt wenig zu tun, was wir hier machen. Und dann denke ich schon ab und zu an ganz schwierige Gespräche zurück und dann sage wieder, boah, dieses Gespräch hier im Vergleich zu einem Gespräch von ein paar Jahren, also vor 30 Jahren, 25 Jahren, ist gar nichts. Weil wir werden hier eine Lösung finden. Damals konntest du für den Schicksalsschlag keine Lösung mehr finden. Konntest natürlich eine Lösung finden, um eine würdevolle Trauerfeier oder Beerdigung zu organisieren. Aber da denke ich tatsächlich häufig dran und sage, oh mein Gott, ihr habt Probleme. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir eine gewisse Gelassenheit gibt. Aber du
verhandelst ja sicherlich auch, wenn du da einen neuen Vertrag demnächst unterschreibst, wo wir auch gleich noch drüber reden, dann sagst du ja auch, also weniger möchte ich jetzt nicht unbedingt.
Ja, aber es geht immer darum, das einzuordnen und auch den jetzt in dem Fall, wenn du mit Beratern sprichst, einfach das Gesamtgebilde zu erläutern. Klar, versucht der Berater das Beste für seinen Spieler rauszuholen. Das ist klar. Meine Verantwortung ist ja, das große Ganze zu sehen. Ich kann jetzt sagen, es bringt doch nichts, wenn ich jetzt dem Berater, ich übertreibe jetzt 10 Millionen gebe und nächstes Jahr müssen wir Insolvenz anmelden. Weil dann hast du es ein Jahr und danach hast du es nichts mehr. Dann ist dein Vertrag nichts mehr wert. Also deswegen, mein Job ist das große Ganze dann zu bewerten mit dem Fabian zusammen und dem Christian Gentner. Und von daher, ja, ich glaube, wir haben die letzten Abschlüsse, die wir gemacht haben, da ging es ja im Wesentlichen um die Verlängerung von Nationalspielern. Jamie Leveling, Maxi Mittelstädt, Antje Stiller, dann natürlich später noch Sebastian Hoeneß, aber das waren alles faire Gespräche, muss ich sagen. Nichts Unanständiges dabei.
Wenn man jetzt von außen drauf guckt oder auch die Fans oder die den Fußball mögen und lieben, da gibt es ja manchmal so einen Satz, ob der jetzt 4 oder 5 verdient, das ist ja jetzt auch egal. Also den muss ja, der VfB muss den ja jetzt halten. Ne? Also
ja,
ich kann diesen Reflex schon verstehen, weil das natürlich Dimensionen sind, ja, am Ende, wo, wie du selber sagst, man kann es ja nicht irgendwie nachvollziehen. Ne? Aber ob 4 oder 5 ist ja dann auch schon mal eine Hausnummer. Also erwischt man sich bei so einem Gedanken, komm, ich will es jetzt einfach zu Ende bringen.
Nee, weil, also ich finde immer, also unser oberster Satz ist so oder so, maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, ohne dabei die wirtschaftliche Existenz zu gefährden.
Ein schwieriger Satz.
Ja, ist aber so.
Also ja,
maximal sportlicher Erfolg, ohne die wirtschaftliche Existenz zu gefährden. Und deswegen müssen wir uns, also ich sage es so oft zu meinen Mitarbeitern, wenn es um irgendwelche Investitionspläne geht und wo man einen Business Case hat und rechnet, wollen wir das jetzt machen? Würde sagen, würdest du das mit deinem eigenen Geld machen? Würdest du das mit deinem persönlichen eigenen Geld jetzt genau so entscheiden? Reflektier mal. Und das müssen wir alle reflektieren. Wir verwalten das Geld eines Wirtschaftsunternehmens, eines Clubs. Die Mitglieder sind unser höchstes Souverän. Und ich finde, da muss man, es hört sich jetzt vielleicht kleinkariert und schwäbisch an, da muss man sich mit jedem einzelnen Euro beschäftigen. Und so machen wir das auch hier.
Aber es gibt ein Zitat von dir: ausschließlich rational zu handeln in einem emotionalen Umfeld eines Traditionsclubs ist auch nicht zielführend. Das ist ja dann wieder spannend. Ne? Dann
ja,
bist du, also wann bist du emotional und wann bist du rational? Ne? Also
es gibt ja unterschiedlichsten Ebenen. Und wenn es jetzt um klare finanzielle Stabilität und Verhandlungen geht, wie bist du in der mittelfristigen Ausrichtung finanziell dann aufgestellt, wenn du heute einen Vertrag abschließt, dann ist es eine ganz klare rationale Thematik. Es gibt aber natürlich im Fußball auch viele emotionale, weichere Themen. Alles, was mit Stadion und Atmosphäre und Fans zu tun hat und Traditionsvereinen zu tun hat, das ist eine emotionale Nummer. Und das zusammenzubringen, ist in dem Traditionsclub, im VfB gibt es seit 1893, herausfordernder wie jetzt vielleicht bei anderen Clubs.
Kannst du beides, rational und Emotion?
Ja, ich kann, also was heißt, das sollen auch andere beurteilen. Aber ich
jetzt habe ich dich erwischt.
Ich glaube, ich bin in der Lage, sonst könntest du auch so einen Job, glaube ich, jetzt nicht so lange machen. Ich sag immer, bin, glaube ich, in der Lage, mich auf die Gesprächspartner einzulassen. Und zwar, man sagt immer auf Augenhöhe, ich finde ich einen blöden Begriff eigentlich, aber zumindest die Erwartungshaltung so zu respektieren. Und das kann sein, da bist du um 9 Uhr bist du bei einem DAX-Vorstand, um 12 Uhr bist du bei einem Minister und um 16 Uhr bist du bei einem Fanclub-Vorsitzenden oder bei einem Vorsänger. Ja, und mit all den unterschiedlichen Gruppen musst du in der Lage sein, dann auch ein respektvolles Gespräch zu führen.
Ziehe ich Dennis Undorf gerade vor, das wollte ich auch noch mit dir besprechen. Also Autos sind ja ein großes Thema bei den Fußballern. Ne? Also jetzt hat er, glaube ich, einen Rolls Royce, wenn ich das richtig gelesen habe.
Mich hat er noch nie mitgenommen in seinem Rolls Royce. Muss ich mal fragen.
Wir werden es mal weiterleiten.
Ob ich mal wohin chauffiert?
Ja.
Meist hast du doch, wenn du ein Rolls Royce wärst, auch ein Chauffeur.
Das weiß ich nicht. Den Dimensionen denke ich gar nicht.
Aber er wäre dann für mich der Chauffeur. Ich muss ihm nur noch so eine Mütze,
Mütze besorgen. Okay. In jedem Fall wollte ich sagen, also das kann ja jeder mit seinem Geld machen, was er will, logischerweise. Ja. Also es gehört dazu. Es ist auch völlig okay von Klamotten, Mode und so weiter und so weiter. Aber er verteilt ja auch Essen an Bedürftige im Winter zum Beispiel. Das ist irgendwie so die zwei Welten, die zu dem Dennis passen, den du kennst und schätzt.
Ich schätze ihn tatsächlich, weil er wirklich ein guter Typ ist. Der ist auch authentisch. Der ist so, also spielt jetzt keine Rolle in der Öffentlichkeit. Manche sagen immer, ist das jetzt doch irgendwie eine Rolle? Nee, der ist so, tatsächlich. Und ich finde es schön, dass man weiß, woher man kommt und auch reflektiert, dass es nicht so, dass es Phasen gab im Leben, die nicht so einfach waren. Und bei ihm war das, glaube ich, auch so. Und deswegen dann auch heute, wo er eben ja sehr, sehr viel Geld hat, dann was zurückgibt. Also er gibt auch immer mal, also auch mal was an unsere Stiftung, das kriegt keiner mit. Mhm. Das machen wir auch nicht öffentlich. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht öffentlich. Aber das meine ich eben damit. Und dann finde ich es auch legitim, du hast es ja gesagt, dann auch zu sagen, okay, das hat er sich erarbeitet und wenn das von ihm ein Lebenstraum war, so ein Auto zu fahren, ja, dann ist es seine Entscheidung. Und ich finde, das hat dann nichts damit zu tun, abgehoben zu sein, sondern das ist was, von dem er vielleicht immer geträumt hat. Und ich finde es wirklich toll, dass man dann eben nicht vergisst, wo man herkommt und man dann auch viel zurückgibt. Und das macht er und es spricht für ihn.
Also die Geschichte von Dennis kennen ja viele wenige vielleicht nicht. Er war ja wirklich drauf und dran, gar kein Fußballer zu werden mehr. Und hat dann wirklich von kleinem Geld gelebt und am Ende ist es dann doch noch gut gegangen. Was hättest du denn gemacht mit Anfang, Mitte 20 mit 3-4 Millionen im Jahr?
Theoretische Frage.
Aber eine spannende
Frage. Ja, habe ich ehrlicherweise, nie reflektiert, was ich damit gemacht hätte. Aber ich glaube, dadurch, dass ich aus einem ja eher schwäbisch-konservativen Haus komme, dass wahrscheinlich meine Eltern sich dann darum gekümmert hätten und wir dann gesagt haben, pass auf, anlegen, glaube ich eher. Ne? Und ich hätte mir dann vielleicht ein bisschen Spielgeld genommen, um sie ein bisschen zu ärgern. Aber mit was? Das ist die Frage, mit was? Weil ich habe jetzt keine teuren Hobbys. Rolls Royce. Nee, ich habe tatsächlich keine teuren Hobbys.
Also Karnevalspräsident.
Gut, da war ich ja noch nicht in. Ist ja die Frage, ob ich Prinz dann in Köln schon gewesen bin.
Ja, wo gesagt, da
Prinz Karneval, ja.
Ja, ja. Ja. Kostet auch viel Geld.
Das kostet auch viel Geld, das
stimmt. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Emotionen sind, hast ganz viele gute Entscheidungen getroffen. Was war deine schlechteste emotionale Entscheidung? Hast du da eine im Kopf?
Die schlechteste emotionale Entscheidung?
Oder überhaupt, wo du sagst, Mensch, also jetzt so rückblickend, boah, da habe ich echt aufs falsche Pferd gesetzt oder eine schlechte Idee gehabt.
Naja,
oder?
Jetzt muss man ganz klar sagen, in den 12 Jahren, die ich jetzt Verantwortung habe in der Position ganz oben, war sicherlich die Entscheidung, die im Nachhinein nicht richtig war, war die Verpflichtung von Bruno Labbadia. Also hier beim VfB Stuttgart. Da war ich fest von überzeugt, wie viele übrigens andere, also es war ja keine alleinige Entscheidung von Alex Werle, aber ich war auch fest davon überzeugt, dass er zu dem Zeitpunkt der richtige Mann war, auch mit seinen ganzen Erfolgen aus der Vergangenheit. Und er ist ja auch ein total, also Bruno ist auch, ich mag ihn, Bruno Labbadia, er ist ein super Typ, er ist super engagiert, er arbeitet wirklich von morgens bis abends, der lebt, der atmet Fußball. Aber er hat, der hat einfach nicht zu unserer Mannschaft gepasst in dieser Phase. Vielleicht wäre das was anderes gewesen zu Beginn einer Saison. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er hat einfach nicht dazu gepasst. Und das war eine falsche Entscheidung, die natürlich nicht nur ich allein getroffen habe, aber am Ende bin ich in der Gesamtverantwortung gewesen. Ich habe damals ja auch Sportvorstand, also den Sportvorstand noch mitgemacht. Und von daher war das sicherlich jetzt auf 12 Jahre gesehen die Entscheidung, die am wenigsten gepasst hat. Und natürlich macht man, um Gottes Willen, in einem Jahr macht man viele kleinere Entscheidungen, die vielleicht nicht immer passen, aber das macht ja jeder.
Wenn man jetzt Spieler ist, also so stellt man sich ja das vor, jetzt bin ich die Nummer 6 in Stuttgart, jetzt gehe ich vielleicht zum anderen Verein, irgendwie nach Leverkusen, aber da gibt es ja auch eine Nummer 6, vielleicht ein bisschen anders interpretiert, aber eigentlich weiß ich, was ich mache. Ist es als Chef bei den Vereinen auch so? Ich will nicht sagen, der Verein egal, ist die Arbeit überall gleich?
Nein. Also die unterscheidet sich schon extrem. Also das muss man schon sagen. Also obwohl jetzt, sag ich jetzt mal, von den Rahmenparametern der 1. FC Köln oder VfB Stuttgart, was jetzt Größe des Clubs ist, Stadion und so weiter, klar, die Gesellschaftsstruktur ist eine andere, aber da gibt es schon große Unterschiede. Also so, und wenn ich jetzt mal überlege, für einen Club, der jetzt vielleicht jetzt nicht als Traditionsverein wahrgenommen wird, wie jetzt Wolfsburg oder Leverkusen oder Leipzig, zu arbeiten, ist dann sicherlich nochmal ganz anders. Also von daher, das unterscheidet sich schon.
Hilft eine Expertise als Ex-Profi?
Ja.
Auf deiner Position? Also es gab jetzt das Beispiel mit Oliver Kahn, der hat gesagt, du machst das jetzt. Wie wichtig ist dein Hintergrund deines Studiums? Ne? Also das ganze Wirtschaftliche, fehlt dir manchmal, Mensch, ach, der Herr Werle, Sie haben ja auch 200 Spiele für den VfB gemacht.
Also ich sag mal so, in der Position des Vorstandsvorsitzenden ist es auf jeden Fall nicht zwingend notwendig, professionell Fußball gespielt zu haben. Da bin ich auch fest von überzeugt. Es kann aber auch funktionieren. Also mein Karl-Heinz Rummenigge hat als Vorstandsvorsitzender von Bayern München über jahrzehntelang einen herausragenden Job gemacht.
Andere Generation, ja? Natürlich auch noch.
Ja, aber wirklich einen herausragenden Job. Also von daher, das schließt sich nicht aus. Aber es ist aus meiner Sicht keine zwingende Voraussetzung. Ich sag allerdings schon, als Sportvorstand, glaube ich, hilft es schon, auf einem gewissen Niveau Fußball gespielt zu haben. Das glaube ich schon, das ist meine feste Überzeugung, aber ich habe natürlich auch bislang mit Kollegen zusammengearbeitet, Jörg Schmadtke, Armin Fee, Horst Held, Fabian Wohlgemuth, die eben auch auf hohem Niveau gespielt haben. Sven Mislintat war auch eine kurze Episode dabei, aber da hilft es schon. In meiner Funktion hast du ja die Aufgabe, finde ich, sehr, sehr strategisch zu arbeiten, auch sehr mittelfristig zu arbeiten. Und du musst halt alle Anspruchsgruppen irgendwie bearbeiten können. Und da hilft es natürlich, wenn du lang dabei bist, weil, sag ich mal, wenn jetzt heute ein Abteilungsleiter mit mir über CRM reden will, also Customer Relationship Management, dann weiß ich genau, was er meint, genauso bei Ticketing, Merchandising, genauso bei der politischen Infrastruktur, aber eben auch aufgrund der jetzt schon sehr, sehr langen Erfahrung, weiß ich dann halt auch, mit einem Berater zu unterhalten und weiß ungefähr den Markt einzuschätzen, wenn er dann mit einer Gehaltsvorstellung, einer Signing-Fee oder einer eigenen Provision kommen will. Und deswegen musst du schon, glaube ich, die ganze Klaviatur spielen können bei so einem Job.
Ja, aber kann das nicht ein Ex-Profi ohne große Vorbildung? Also das ist ja
das dann, hängt von seiner Qualifikation
ab. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt hier 500 Spiele gemacht und jetzt werde ich mal Chef. Und dann drücken alle ganz kräftig die Daumen. Dann wird es ja schwierig.
Nein,
das
aber
ist
es gibt
völlig unabhängig von Oliver Kahn oder so.
Also ich finde, das muss man losgelöst sehen. Es hängt vom Einzelnen ab. Das heißt, wie ist er denn auch sozialisiert worden? Was hat er vielleicht auch neben dem Profifußball gemacht? Es gibt heute viele tolle Möglichkeiten von DFL und DFB, sich fortzubilden. Managementlehrgänge. Christian Gentner beispielsweise, unser aktueller Sportdirektor, hat sich während seiner Karriere als aktiver Fußballer schon fortgebildet. Und da kriegst du ja auch so eine Grundausbildung mit. Ne? Also von BWL, VWL, Marketing, Organisationsabläufe, Personal. Also kriegst du alle Managementfunktionen eigentlich natürlich auf einer theoretischen Ebene mit. Die musst du in die Praxis überführen. Und da gilt es dann natürlich auch als Profi dann natürlich sich drauf einzustellen. Im Management hast du dann halt auch einen 10, 12, 14 Stunden Tag und keinen 4 Stunden Tag. Darauf muss ich einlassen.
Ja, total. Also das ist, man arbeitet dann wahrscheinlich das 6- oder 7-fache und verdient aber nur ein Sechstel. Vielleicht.
Ist so im Leben manchmal.
Das ist so.
Ja. Aber das kann trotzdem Spaß machen.
Ja, weil wir eben bei Autos waren und du auch noch über die Zusammenführung kurz erzählt hast von Porsche und Mercedes, die außergewöhnlich ist. Ja. Was fährst du, Porsche oder Mercedes?
Wir fahren alle Mercedes. Das ist auch so vertraglich festgelegt.
Ja, okay. Du hast in der Süddeutschen 2023 ein Interview gegeben. Da gingst du um die Saison 24/25, wenn das alles gut läuft, Stadionumbau, habt ihr ein bisschen mehr Beinfreiheit und. Jetzt ging alles schneller, besser also im besten Sinne. Ich meine, das ist gar nicht so negativ. Der Club war kleiner Chaos-Club zwischendurch. Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht? Oder habt ihr euch selber ein bisschen überrascht?
Ja, also das muss man ehrlich sein. Wir haben, als ich kam 2022, schwierige wirtschaftliche Ausgangssituation, Corona, 90 Millionen Umsatzverlust die Jahre davor. Man hat sich entschieden, das Stadion umzubauen, was eine richtige Entscheidung war für die Europameisterschaft. Aber das hat natürlich für die Saison 22/23 und noch die Saison 23/24 bedeutet, dass man signifikante Mindereinnahmen hatte. Also so, und das heißt natürlich, viel auf dem Transfermarkt einnehmen zu müssen. Auf der anderen Seite ist das Eigenkapital brutal geschmolzen.
Aber das müssen ja alle dann in der Phase, ne?
Naja, also nicht jeder baut noch ein Stadion für 140 plus x Millionen. Also hat natürlich auch die Stadt Stuttgart was getragen, klar. Und trotzdem war das eine brutale finanzielle Belastung. Hat dann dazu geführt, dass man, wie gesagt, sportliche Substanz verloren hat, weil man auch Transfers tätigen musste. Und das Wesentliche war, das ist natürlich immer schwierig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, und jetzt, das Eigenkapital ist total geschmolzen, Eigenkapital brauchst du aber, um auch Fremdkapital aufnehmen zu können. Und deswegen war das ein Befreiungsschlag total für den Club, für alle, aber auch ein Aufbruchzeichen. Porsche als Weltmarke in Zuffenhausen zu Hause, also gleich um die Ecke, dazu zu gewinnen, sich zum VfB zu bekennen, zu investieren. Und wir haben ja dann auch noch die Namensrechte an MHP, das ist eine hundertprozentige Tochter von Porsche, veräußert, haben insgesamt in diesem Vertragskonstrukt praktisch Anteilseigner, Namensrechte plus Sponsoring, 100-Millionen-Paket abgeschlossen. Und das gab dann auf die nächsten Jahre hin eine finanzielle Stabilität, die wichtig war.
Mhm. Mhm. Ihr habt einen Partner ePie, der beschäftigt sich natürlich auch mit KI.
Ja.
Wie kann KI dem Fußball helfen?
Für die Organisation im Wesentlichen. Ne? Für das Medienprodukt ist die künstliche Intelligenz wichtig. Also wenn du heute jetzt, wir nehmen jetzt hier dich auf in 20 Sekunden mit einem Dialekt und auf Knopfdruck.
Was für ein Dialekt?
Und Bielefelder Dialekt. Und auf Knopfdruck geht es dann mit deiner Sprache in 20 unterschiedliche Sprachen. Also das verändert natürlich am Ende viel Content.
Synchron auch noch.
Genau, also Content Wahnsinn, und so weiter. Ja. Es wird aber sicherlich auch, wir sind gerade an einem Projekt auch dran, im Sport zu schauen, wie können Daten helfen, dafür dann auch zu prognostizieren. Leistungsdaten, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb. Also da wird sich sicherlich einiges verändern in den nächsten Jahren.
Ja, das glaube ich auch. Also so Ticketing und keine Ahnung und auch Vorhersagen, was wie funktioniert.
Genau, wir machen auch mit MHP zusammen ein Projekt und die Schwarzgruppe, also die Schwarz hat ja 2 Milliarden investiert in das Thema ePie, künstliche Intelligenz, soll ja so ein bisschen das Silicon Valley Schwabenlands für Europa, für die künstliche Intelligenz werden. Und mal zu schauen, kann uns künstliche Intelligenz die Daten helfen, beispielsweise die Einlasssituation, aber auch Public Catering in der Halbzeit, Toiletten, im Prinzip über die App, kriegen wir es hin, über die Daten zu prognostizieren, ob das an einem Samstagmittag um 15.30 Uhr Spiel oder Sonntagabend 17.30 Uhr Spiel oder Freitagabend, ob das unterschiedliche
das
Top-Spiel Ströme gibt.
Samstagabend 18.30 Uhr.
Gibt es natürlich auch, genau. Waren wir diese Saison gar nicht so oft dabei. Und hilft es dann auch Service-Gedanken?
Ich glaube ja, hundertprozentig.
Und dann kriegst du halt auf dein Handy, auf deine VfB-App dann halt, pass auf, Einlasssituation, jetzt 15.15 Uhr, lieber Eingang B. Und um 16.30 Uhr weißt du genau, in welchen Kiosk du gehen kannst, um vielleicht schneller dein Getränk oder deine Wurst zu kriegen. Und solche Dinge helfen, glaube ich. Und trotzdem ist für uns wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, und wir beschäftigen uns damit intensiv, auch gleichzeitig ein bisschen einen Bildungsauftrag zu haben, nämlich zu sagen, KI, Vorsicht auch, Fake versus Realität. Gerade für die jüngere Gemeinschaft.
Das ist die größte Aufgabe in den nächsten Jahren.
Genau, und das ist unser Bildungsauftrag, weil da haben wir die Chance, auch als Profifußball zu sagen, wir sind öffentlich, wir können solche Themen setzen. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir uns damit beschäftigen, und wir beschäftigen uns intensiv mit, dann bitte auch den Bildungsauftrag wahrnehmen.
Was sagt die KI zu Nick Woltemade, habe ich mich gefragt. Wenn ich 1,98 groß würde rauskommen, das ist jetzt nicht so schwierig. Wenig Muskeln, viel Technik, spielt bald in England, kommt er wahrscheinlich raus.
Also ich hoffe, dass da rauskommt, einfach ein guter Typ.
Ja, ja, also das sowieso.
Er ist einfach echt ein guter Typ, was sich mit ihm unterhält. Und ansonsten auch seine Lebenseinstellung ist auch eine sehr, sehr gute, finde ich, sehr gesunde.
Warum?
Für sein Alter auch schon, finde ich. Ja, weil er einfach total bodenständig geblieben ist und das auch gut einordnen kann, auch den Hype um ihn sehr gut einordnen kann. Ja, aber ich finde, er macht das in Interviews auch sehr gut. Sagt, das ändert sich auch wieder, wenn ich 3 Spiele nicht treffe und so. Also das ist einfach sehr sympathisch und sehr bodenständig und er ist sehr authentisch. Aber natürlich, klar, er ist ablösefrei zu uns gekommen und viele überrascht es jetzt, dass er schon, ich glaube, jetzt 12 Tore, 5 Assists oder ich weiß gar nicht genau drin, aber ich glaube
in Pflichtspielen. Und
dann hat er natürlich wieder bei der Nationalmannschaft 3-mal getroffen, jetzt gegen Spanien. Also er ist gerade voller Selbstbewusstsein, das merkt man, und es gibt einen Hype um ihn und trotzdem macht er das ganz gut. Und wir haben jetzt nicht vor, den Nick in den nächsten Jahren abzugeben, weil die KI England prognostiziert hat. Dann würde es wahrscheinlich falsch liegen, dass wir ihn abgeben.
Okay, aber die Einnahmesituation ist ja immer eine und die Angebote aus England sind ja zuweilen so, dass man tatsächlich nicht ablehnen kann. Jetzt, wenn wir mal eine Klammer um Nick Woltemade machen, also wenn jetzt jemand sagt, ich gebe dir 60 oder 70 Millionen, dann musst du natürlich auch als in deiner Position sagen, okay, das ist
ein selbstverständlich. Summe. Das ist doch klar, dass wir, wenn was völlig Unmoralisches kommt, für jeden Spieler, also das ist ja, also das ist bei uns so. Das ist aber auch bei Borussia Dortmund so. Wenn da jetzt was Unmoralisches kommt, dann werden die den Spieler auch abgeben müssen, weil sie eine gewisse Verantwortung natürlich auch haben für das Gesamtunternehmen. Und damit würden wir uns dann auch beschäftigen. Aber Also unser Wunsch und unser Ziel ist es nicht, ihn abzugeben.
Aber weil du es gerade gesagt hast, ist natürlich auch jetzt nochmal zurück zu Big Nick, Volte Messi. Ja,
es geht immer schnell dann,
kommt
ne?
Aus allen Richtungen.
Die Begrifflichkeiten und der Hype und so weiter.
Wir gehen dann ja auch drauf. Also
und dann sieht man auf der anderen Seite hier, Dennis Undorf war der Heilsbringer jetzt letzten Sommer und jetzt trifft er mal eine Phase nicht und jetzt wird er wieder, sag jetzt mal, jetzt nicht in den Boden geschrieben, aber es geht schon schnell einfach. Also es ist unsere Medienwelt heutzutage, ihr seid mittendrin. Und das ist aber dann auch Teil des Businesses. Das ist okay.
Ja,
Leistung.
Und es ist ein öffentliches Geschäft, ne? Und klar leben alle davon, ne? Also wir jetzt in unserem Podcast oder alle anderen, die Bericht erstatten, ne? Das ist, ist ein toller Spieler, der jetzt alle fasziniert. Vielleicht auch der nächste Gerassi für euch, von euch. Vielleicht bald Nationalspieler, also bei Julian Nagelsmann. Der hat ja, glaube ich, auch schon logischerweise.
Aber der nächste Gerassi kann es nicht sein, weil er keine Ausstiegsklausel hat.
Wissen wir das auch? Gut. Bin mal gespannt. Angelo Stiller hat verlängert.
Ja.
Hast du eben auch schon kurz angedeutet. Super wichtig für den Verein, für ihn. Ne? Gutes Statement in alle Richtungen. Ja. Wir hatten ihn ja auch im Podcast.
Ah ja.
Und da habe ich gefragt.
Ist auch 5 Stunden vorbereitet auf ihn.
Auch. Immer. Lange Vorbereitung. Da habe ich ihn natürlich so gefragt, wenn er jetzt verlängert, da war Sebastian Hoeneß noch nicht verlängert, ob er denn schon wüsste, dadurch, also er verlängert ja nicht, wenn er nicht weiß, dass der Trainer bleibt. Also das ist ja sein Trainer in der Jugend und bei Hoffenheim und so, da gibt es ja schon eine besondere Beziehung. Hat er natürlich ganz im Vereinssinne gesagt, da kann ich jetzt, möchte ich jetzt gar nicht so sagen und so. Aber ich glaube gespürt zu haben, dass er sich sehr sicher war, dass Sebastian Hoeneß verlängert.
Ja.
Das war vor ein paar Wochen. Wart ihr schon lange im guten Austausch und in guten Gesprächen, Sebastian Hoeneß und du und der Verein?
Ja. Also wir in der Tat, also ist jetzt gar nicht so, dass wir seit Monaten in Vertragsgesprächen waren. Das war eine relativ kurze Zeit, weil wir auch, und Sebastian auch gesagt hat, möchte jetzt auf alle Fälle mal die Hinrunde spielen. Und dann, als man dann die Champions League Saison und die englischen Wochen dann wegfielen, dann hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und dann sind wir dann auch, sag ich jetzt mal, in die echten Gespräche gegangen, Sondierungs, also natürlich haben wir mit Dieter Hoeneß auch davor gesprochen, genau. Aber für mich war was anderes entscheidend und das ist das, was vielleicht Ange ja auch gesagt hat, dass er im persönlichen Gespräch, und wir sprechen ja viel miteinander, nie ein echtes Fragezeichen hinterlassen hat, nach dem Motto, müssen wir abwarten und vielleicht orientiere mich doch dann nochmal anders und möchte mal diese Saison vielleicht zu Ende spielen und dann mal schauen, wo wir stehen, wo andere stehen und so, sondern hat immer, und das ist wirklich so, er hat immer gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, und wie läuft's, fühlt sich wohl, können wir was machen, war immer klares Bekenntnis da zu sagen, ich habe hier Bock, was zu machen. Und auf Gerüchte, wenn da Gerüchte in den Zeitungen stehen, so, da bin ich ja dann jemand, ich spreche dann einfach an und sage, Mensch, kann ich dir irgendwie helfen? Bei Wohnungssuche oder so, ich habe da einen guten Makler. Also einfach so ein bisschen auch auf die menschliche Art. Da war er wirklich immer ganz klar und das schätze ich auch total an ihm. Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile so ein Vertrauensverhältnis, dass er dann auch, wenn es anders gewesen wäre, gesagt hätte, du, ich sag dir ganz offen, lass uns einfach mal noch ein bisschen abwarten. Ich habe da vielleicht eine Option und damit beschäftige ich mich. Und trotzdem brenne ich hier für den VfB. Es geht ja. Das kannst du ja trotzdem machen. Und das war bei ihm immer klar. Und ich glaube, die Mannschaft hat es auch gespürt.
Ich habe jetzt so gedacht, also ich war ein bisschen überrascht, dass es dann, also es war ja große Versammlung bei euch, logischerweise. Ja. Da wurde es dann ja verkündet, ne? Also auch standesgemäß sozusagen. Ja. Ich habe gedacht, okay, wenn jetzt doch immer klarer wird, dass Xabi Alonso vielleicht in Leverkusen bleibt, macht es die Entscheidung für Sebastian ein bisschen leichter, in Stuttgart zu unterschreiben. Gab es da einen Zusammenhang?
Nee, glaube ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, also ich bin mir bei einem ganz sicher, also wirklich ganz sicher, dass Sebastian selbst sich mit keinem Verein getroffen hat zu einem Gespräch. Das ist vielleicht beim Dieter anders gewesen. Das wäre aber auch aus seiner Sicht völlig legitim. Aus Sicht von Dieter Hoeneß.
Der checkt den Markt für seinen,
wenn er das
für seinen Sohn oder für seinen Trainer.
Das ist aber auch völlig legitim, also um Gottes Willen. So, aber ich glaube, jetzt ist meine persönliche Einschätzung, ich glaube nicht, dass es Leverkusen war in der gesamten Mal. Ich glaube, es waren zwei, drei andere Clubs, die vielleicht dann eher mal sondiert wurden, geprüft wurden. Das überlasse ich dir in deiner Interpretation. Will ja da jetzt keine Gerüchte aufkommen lassen. Aber für mich ist, wie gesagt, alles ist für mich Nebengeräusch. Für mich ist entscheidend, was er mir persönlich sagt, wenn er mir in die Augen schaut. Und da war er immer klar. Und deswegen war ich auch immer, also kann man alles nachlesen, nachhören. Wenn ich zu Sebastian Hoeneß gefragt wurde, war ich immer ganz klar. Und so kam es auch.
Was wäre jetzt aus der Sicht von Sebastian Hoeneß, nennen wir es ganz plakativ, ein Karrieresprung, ein Next Level für ihn als Trainer? Also wäre das Leverkusen, wäre das Leipzig?
Da müsstest du ihn fragen.
Ich habe gedacht, ich fange bei dir mal an jetzt.
Ich bin ja nicht sein Berater. Ich sag ihm, wenn er von mir einen Rat hören will, hier im Prinzip das perspektivisch auf die nächsten Jahre konstant zu wiederholen, was wir letztes Jahr hinbekommen. Das bedeutet nicht, dass wir jedes Jahr in die Champions League kommen müssen. Ja, da sind wir einfach zu weit weg von den vier Clubs, die eigentlich in die Champions League kommen müssen, aufgrund ihrer finanziellen Herausforderung. Aber dass es uns perspektivisch schon immer wieder mal gelingen kann, dann eben auch international zu spielen. Das kann eine Conference League sein, kann eine Europa League sein, im Pokal weit zu kommen, was konstant aufzubauen, das ist für ihn reizvoll. Und das ist das auch, was ihn tatsächlich reizt. Und auch mit einer sehr jungen Mannschaft, die wir haben, ja, was noch zu entwickeln. Wir haben ja so viele junge Spieler.
Kein Spieler über 30 eingesetzt.
Ja, die er noch entwickeln kann. Ne? Also jetzt über Nick haben wir gesprochen, aber auch Jamie, aber jetzt Finn Jeltsch, Justin Deal. Also es sind noch so viele Spieler in diesem Team, die auf Strecke entwickelt werden können, um wirklich so ein Gerüst aufzubauen, um den VfB dann konstant so zu entwickeln, dass er eben nicht mehr Fahrstuhlmannschaft ist, was er halt die letzten Jahre war.
Ja, aber jetzt, also zu denen, die du genannt hast, jetzt mit Stiller unter Woltemade de Mittelstädt und, auch Nationalspieler entwickelt, ja. Spürt man das, dass das so eine Entwicklung ist? Also wird man mehr gesehen, mehr gehört, rückt man in einen anderen Fokus dann als Verein auch?
Ja gut, wir haben insgesamt, glaube ich, mit Juniorna zum Beispiel 15 Nationalspieler, die unterwegs sind, was natürlich auch gerade die Saison auch verändert hat für uns. Ne? Viele von den 15 hatten noch nie eine Vierfachbelastung in ihrer Karriere. Mhm. Vierfachbelastung heißt eben Bundesliga-Pokal, Champions League plus Nationalmannschaftseinsätze. Heißt aber auch, dass in den Länderspielpausen die 15 weg sind, Dinge, Abläufe nicht mehr so einstudiert werden konnten in der Regelmäßigkeit, wie es vielleicht in der letzten Saison noch war. Sowas verändert natürlich dann auch Abläufe im Training und in der Saison. Und das war für viele natürlich eine neue Herausforderung, auch fürs Trainerteam, klar. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man 15 Nationalspiele unterwegs hat, dass man natürlich im internationalen Fußball dann auch eine andere Wahrnehmung hat als VfB, ist auch klar.
Nochmal zurück zur KI und zur Statistik. Angelo Stiller mag ja gar keine Statistik, sagt er. Er guckt auf keine Statistik. Okay. Fußball ist ein Gefühlssport. Und wenn man früher losläuft, ist man auch eher da, sagt er. Das ist natürlich auch ein sehr schöner
Kluger
Satz.
Spruch.
Ja, ja. Die Statistik sagt, oder die KI mit der Champions League, wird das nichts mehr in dieser Saison.
Naja, gut. Die KI hat auch gesagt, 10 Punkte reichen auf alle Fälle, um in die Qualifikationsrunde zu kommen.
Das
mit
stimmt.
Einer 99%igen Wahrscheinlichkeit. Ja. Also von daher.
In der Champions League.
Es ist jetzt aber, es geht jetzt für uns gar nicht darum. Wir haben gesagt, wir wollen möglichst früh 40 Punkte erreichen.
Vor nicht der Abstieg Saison. War sozusagen.
Nee, das nicht, Ziel. Sondern wir haben gesagt, frühzeitig 40 Punkte zu erreichen, um dann neue Ziele zu definieren. Und klar ist es ärgerlich, dass wir die 40 Punkte jetzt nicht in den letzten Spielen gegen Kiel oder zu Hause gegen Leverkusen bis zur 88. Minute geführt oder gegen Hoffenheim erreicht haben. Das waren Spiele, die tun weh, was die Punkte angeht. Das ist einfach so. Und trotzdem, und wir haben noch alle Möglichkeiten, uns international zu qualifizieren. Und international heißt Conference League, Europa League oder Champions League. Und ich habe tatsächlich auch mal geschaut, wie viele Punkte hatten wir eigentlich am 27. Spieltag Letzte Saison. Und es waren, ich glaube, wir haben jetzt 37, ich glaube, es waren 56 oder 57, also viel, viel mehr. Allerdings, wenn man mal berechnet, was heute der Tabellendritte oder Vierte hat, dann sind es 48 Punkte. Das heißt, am Ende der Saison müsste man eigentlich rein theoretisch viel weniger Punkte für Platz 4 brauchen wie letztes Jahr. Und jetzt haben wir noch 21 Punkte zu vergeben. Wenn wir jedes Spiel gewinnen würden, hätten wir am Ende 58 Punkte. Dann würden wahrscheinlich in meiner Rechnung die 58 Punkte für Platz 4 reichen.
Wir blenden gleich ein Schaubild ein, wie das genau.
Aber dafür musst du erstmal sieben Bundesligaspiele gewinnen.
Ja, ja, nee. Ja.
Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir, Sebastian, vor der Saison ausgerufen haben, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren. Haben wir bewusst nicht gemacht. Warum haben wir es nicht gemacht? Nicht wegen Tiefstaplerei, sondern weil wir gesagt haben, das ist eine außergewöhnliche Saison für uns alle, für die 15 Nationalspieler mit der Vierfachbelastung, für das Trainerteam. Und ich glaube, wir haben auch in der Champions League Ausrufezeichen gesetzt. Am Ende hat uns ein Punkt gefehlt, um in die Zwischenrunde zu kommen.
Also bist du dann enttäuscht von der Champions League oder nicht?
Nein. Von unserer Champions League-Saison? Nein. In Summe haben wir uns teuer verkauft. Ich erinnere an die Spiele in Madrid, in Turin, mit tollem Fußball. Wir haben dann auch die Auswärtsspiele noch gewonnen, in Bratislava beispielsweise. Aber ärgerlich ist es schon, wenn du so nah dran bist, weil dir der eine Punkt fehlt. Und hättest du in Belgrad gewonnen oder zu Hause gegen Prag vielleicht nicht unentschieden gespielt, dann hätte dir dieser eine blöde Punkt gefehlt. Und dann hättest du nochmal zwei Spiele zusätzlich gehabt. Das wäre sicherlich nochmal für den ganzen Club einfach auch nochmal, wären nochmal zwei Feiertage gewesen. Aber ich bin weit weg davon zu sagen, ich bin enttäuscht, weil wir haben 10 Punkte erreicht und wir haben tolle Spiele im europäischen Fußball gezeigt und haben gesagt, okay, VfB hat eine tolle Mannschaft mit tollen Jungs, die sich entwickeln können.
Mhm. Nochmal zurück zu Sebastian Hoeneß. Er soll legendäre Ansprachen halten, haben mir die Spieler gesagt. Also sehr motivierend sein. Ist das so? Hast du das mal mitbekommen oder hast du es gehört?
Ich bin ja bei den Ansprachen nicht dabei in der Kabine.
Hätte er sagen können, dass du einmal irgendwo.
Nein, das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nie machen, weil das ist für mich eine klare Trennung. Das ist der reine Sport gehört dahin. Ich fahre beispielsweise auch nie mit im Mannschaftsbus vom Hotel ins Stadion vor dem Spiel. Ich fahre im Mannschaftsbus, wenn wir landen, zum Hotel oder wenn wir nach dem Spiel vom Stadion zum Flughafen fahren. Aber
wo sitzt du dann da?
Vorne links. Also
in Trainernähe sozusagen.
Genau, also im Prinzip, also rechts sitzen dann Sebastian Hoeneß und David, sein Co-Trainer. Und links sitzen dann, wenn Fabian im Bus ist, Fabian und ich. Ansonsten sitze ich neben Malik dann, andere Co-Trainer. Aber da bin ich nie in dieser Phase zwischen, wenn man zum Stadion fährt, weil das ist Fokus, Mannschaft pur. Und da möchte ich gar nicht dabei sein. Mhm. So, aber zurück zur Frage. Aber natürlich habe ich das schon mitbekommen, weil wir haben ja die VfB-Doku Intim. Haben letztes Jahr dann auch aus diesen vielen Teilen dann am Ende so einen Kinofilm gemacht. Und da sieht man Passagen auch von der Ansprache von Sebastian, wie emotional er ist und wie fokussiert er auch ist bei so einer Ansprache. Und ja, das also mich würde es ansprechen.
Welche Ansprache müsst ihr denn halten bei Alex Werler, dass der sagt, so, jetzt unterschreibe ich meinen neuen Vertrag?
Der Sebastian?
Ja.
Ich glaube, Sebastian. spreche ich jetzt weniger über meinen Vertrag.
Wann verlängerst du deinen Vertrag?
Dann, wenn ich den Vertrag unterschreibe. So einfach ist es. Aber es ist ja bekannt, wir haben uns ja beide dazu geäußert, Dietmar Allgeier als Präsident und auch als Vorsitzender, der am Ende mein Gesprächspartner ist. Und ich sind in Gesprächen, sagt man so schön, und wenn ich jetzt überhaupt keine Lust hätte, den Vertrag zu verlängern, dann würde ich auch nicht sprechen.
Wie lange dauern dann so Gespräche? Trifft man sich zweimal, dreimal, wird übers Geld geredet? Also die Ausrichtung ist ja klar, deine Ideen sind klar oder die Ideen deines Teams sind klar. Da gibt's ja jetzt wenig Überraschungen irgendwie.
Ja, aber ich wollte einfach auch, ich finde, das gehört sich auch, das ist auch ein Respekt, den man hat. Ich wollte die Wahl abwarten und die Mitgliederversammlung abwarten, wer Präsidium ist. Also welche drei Personen den e.V. sozusagen als Hauptanteilseigner vertreten. Und deswegen habe ich Anfang des Jahres, als ich gefragt wurde, ob ich bereit bin, mich hinzusetzen, habe ich gesagt, vom Grundsatz ja, aber ich würde gern die Mitgliederversammlung abwarten. Und zwar hätte auch sein können, dass ja da ein komplett neues Präsidium sich zusammensetzt, die ganz andere Vorstellungen haben von der Entwicklung des VfB Stuttgart. Und ich finde, dann muss man erwachsen genug sein, auch wenn es mein Heimatverein ist, sagt, okay, dann passt es nicht zusammen und dann hätte ich halt meinen Vertrag bis 30.06.26 erfüllt oder hätte auch gesagt, pass auf, ich biete euch an, im Sommer aufzuhören. Und dann könnt ihr mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden einen Neustart machen, wenn ihr eine andere Ausrichtung habt. Ich finde, das ist, also habe ich einfach Respekt auch vor so einer Wahl und deswegen habe ich gesagt, wenn danach die Konstellation so ist, wie sie davor war und davor haben wir ja auch mit Allgeier und Grupp und dem Aufsichtsrat mal die Strategie 2030 festgelegt, dann können wir uns gern zusammensetzen und deswegen haben wir uns jetzt oder verabredet, dass wir uns, wir haben einmal gesprochen, dass wir vom Grundsatz her bereit sind, beide weiterzumachen.
Also in Prozent, Werle verlängert beim VfB Stuttgart 95 oder mehr?
Ich bin im Prozent rechne mich ganz schlecht.
Ah, okay, gut. Dann deute ich das mal so.
Aber es ist auch gar kein Thema eigentlich.
Ja, oder? Du hast es ja eben schon angedeutet, du bist verheiratet, du lebst offen schwul. Die Bereitschaft, dich zu outen im aktiven Sport, im Fußball, ist immer noch nicht da. Ist das ein Thema für dich? Kommt das irgendwann? Im Moment wird es nicht so diskutiert, es ist immer so ein bisschen in Wellen. Wie ja, stehst du dazu?
Also, ich finde immer, das ist eine ganz, ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Und das hängt ja auch davon ab, als junger Spieler, als älterer Spieler, wie bist du sozialisiert worden? Also bist du auf dem Dorf aufgewachsen? Kommst du aus vielleicht einer anderen Kultur? Wissen es deine Eltern? Was ist dein Umfeld? Weiß es überhaupt jemand? Ganz unterschiedliche Lebenssituationen hatten schwuler Fußballer oder eine lesbische Fußballerin zu aktiven Zeiten. Unsere Aufgabe, und dafür setze ich mich auch ein, als Clubs, ist sozusagen die Rahmenbedingungen zu setzen, dass wenn jemand die individuelle Entscheidung getroffen hat, sich zu outen, dass wir ihn dann auch maximal unterstützen können. Und im Vorfeld eben schon angefangen, im Jugendbereich dieses Thema zu sensibilisieren. Also im Prinzip schon bei den Jugendmannschaften auch Workshops durchzuführen zum Thema Homophobie im Fußball. Wie gehen wir damit um? Wenn jetzt jemand bei euch hier im Team wäre, wie würden wir damit umgehen? Also wirklich einfach schon vorzubereiten. Ich sage, wenn das schon in den jungen Köpfen drin ist von jedem Einzelnen und es mehr Normalität wird, dann ist man vielleicht auch bereit für diesen Schritt, wenn man aktiver Fußballer ist. Ich halte aber nichts davon, tatsächlich zu sagen, ihr müsst euch jetzt unbedingt outen. Outet euch endlich mal, weil ihr Vorbilder seid und so weiter. Davon halte ich persönlich nichts. Ich weiß, dass es manche Initiativen aus der Gay-Community dann immer fordert. Aber das ist eine individuelle persönliche Entscheidung. Und da muss man tief reingehen in den jeweiligen Menschen. Und diesen Druck aufzubauen, finde ich falsch. Wenn jemand bereit ist, kriegt er vom deutschen Fußball, bin ich fest von überzeugt, auch vom DFB, von den einzelnen Vereinen. Ich kenne heute keine Vereinsführung mehr, glaube ich, die nicht unterstützen würde. Also ich persönlich kenne keine. Und ja, von daher, ich wünsche es jedem, dass er dazu in der Lage ist, weil das, glaube ich, nur befreiend sein kann, ein Doppelleben zu führen, etwas zu verheimlichen, kann am Ende nur auf die Leistung negativ einzahlen, bin ich fest von überzeugt.
Gut, am schlimmsten ist ja, wenn du geoutet wirst, vielleicht von den Leuten, die dich vermeintlich unter Druck setzen. Das hat es ja auch schon gegeben.
Das ist ganz schlimm dann, ja. Definitiv.
Wie war es bei dir? Hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt? Hast du negative Erfahrungen gemacht?
Ich? Ja? Nee. Also da habe ich vielleicht aber auch Glück gehabt. Also ich hatte wirklich nie irgendwie irgendwas Negatives erlebt. Tatsächlich nicht. Von Anfang an, als ich mich geoutet habe. Gut, das Outing bei meinen Eltern war ein bisschen schwieriger, das war sehr emotional, aber das sind Eltern, das ist ja klar.
Wie alt warst du da?
Da war ich 23. Hm. Das war schon emotional, aber ansonsten, also Freundeskreis und so weiter, also gar kein Thema, 0,00. Wir haben auch keine Freunde irgendwie verlassen, um Gottes Willen, jetzt der ist schwul, mit dem will ich nicht mehr berühren oder mit dem will ich nicht mehr sprechen. Auch hier dann beim VfB, das war gar kein Thema.
Wie haben deine Eltern reagiert? Warum war das so emotional?
Ja, gut, man muss dazu sagen, mein Vater ist natürlich eine Generation, der wird dieser 91. Der ist halt so aufgewachsen mit dem Thema, ganz früher wurdest du vergast als Schwuler und dann wurdest du verfolgt. Dann gab es ja noch
ein paar, jetzt immer noch in vielen
gab's Teilen ja noch der Welt einen Paragraphen noch, ja. Der wurde in Deutschland, glaube ich, auch erst, weiß nicht.
70er, glaube ich.
Nee, 95 oder so. Da war ich 20, glaube ich, ja? 20. Müssen wir nachschauen. Oder wurde der abgeschafft? Dann wurde viel Thema AIDS. Ne? Also ich glaube, der erste Gedanke von meinem Vater war, um Gottes Willen, der stirbt jetzt, weil der kriegt AIDS. Und das ist aber eine Generation. Jahrgang 34, da war ich auch nicht böse, weil das ist doch normal, dass er erstmal so reagiert, weil er Angst um seinen Sohn hat. Er hat ja Angst um mich. Mhm. Und das ist doch eine natürliche Reaktion, wenn du Angst hast, dass du dann so reagierst. Und deswegen war das ich war aber auch blöd, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das war am Heiligabend, als ich mich geoutet habe. Das war natürlich auch ein blöder Zeitpunkt im Nachgang. Meine Mutter war da sehr, sehr cool, weil sie aber auch einen schwulen Bruder hatte, mein Onkel. Und von daher war sie da, sie wusste es eh. Also ich habe es ja nicht gesagt, aber sie wusste es.
Ja, Heiligabend, gut, dann war Papa ein bisschen überfordert vielleicht, aber...
Ja, aber auch aufgrund, wie gesagt, seines Alters einfach, Jahrgang 34, da nimmst du sowas ganz anders wahr wie heute. Das ist so, und deswegen ist es immer wichtig, immer noch wichtig, auch wenn viele sagen, warum fahren die immer noch auf dem CSD mit, zu sagen, ja, es gibt immer noch leider.
Du bist der Schirmherr auch vom CSD.
Ich bin dieses Jahr Schirmherr vom CSD Stuttgart, genau. Um einfach ein Zeichen zu setzen. Leute, wir haben alle ein Leben, ich habe es vorher schon mal gesagt, und da muss es doch wirklich egal sein, woher du kommst, was du hast, wen du liebst, an was du glaubst. Wir haben ein Leben. Und seid einfach tolerant alle miteinander und immer wieder zu sensibilisieren. Wir haben es uns doch auch nicht ausgesucht. Ich habe es mir nicht ausgesucht, dass ich Männer liebe. Du hast es auch nicht ausgesucht, dass du Frauen liebst. Es ist halt bei uns beiden so passiert.
Total. Ich finde nur jetzt, also die Gesamtlage zu diskutieren wird natürlich jetzt schwierig, aber es wird ja insgesamt nicht einfacher im Moment. Ne? Also glaube ich, ne? Viele, also völlig egal, groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, schwul, lesbisch oder dazwischen, machen sich ja Sorgen um die Tendenzen jetzt in Deutschland und auch in anderen Ländern logischerweise. Hat dich denn jemand mal um Rat gefragt? Ist jemand mal zu dir gekommen, ein Spieler,
und
hat gefragt, du Alex?
Nein, nie ein aktiver Spieler. Hm.
Also,
aber ich glaube und hoffe und wünsche mir, dass jeder weiß, dass er, wenn er zu mir kommen würde, ich ihm einen ehrlichen Ratschlag geben würde und es natürlich auch immer so lange bei mir bleibt, bis er sagt, ich bin bereit.
Ja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Lage versetzen würde, in der aktuellen Situation zu sagen, ich bin jetzt Profi in einer Mannschaft, ich glaube, ich würde es nicht machen.
Weil ja,
du bist ja dann so alleine.
Also ich kann es auch nachvollziehen. Also ich kann heute, also als Thomas Hitzlsperger sich damals nach der Karriere geoutet hat, also mein Vorgänger beim VfB als Vorstandsvorsitzender, ich habe immer gesagt, das Einzige, was gefehlt hat, war ein Brennpunkt. Das Einzige. Es war ja wirklich eine mediale, es war von ihm frei gewählt, aber es war ja wirklich eine mediale Nummer von, ich glaube, Tagesschau hat darüber, also wirklich so. Und der war eben nach seiner Karriere. Und wenn du heute als Erster, und das ist ja so auch so ein, fast schon ein Mythos, muss ich sagen, der erste Bundesligaspieler, wann outet er sich endlich? Und deswegen glaube ich, das ist aber eine Prognose, die ich nicht belegen kann, glaube ich eher, dass das eher ein Gemeinschaftsouting sein wird, wenn es soweit ist.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird, aber wir werden es einfach abwarten. Und wenn viele Leute da sind, die so denken wie du oder wie wir, wird es dann ja hoffentlich auch nicht so schwer, dann irgendwann zu sagen, ist es so oder eben so. Ich habe noch eine schöne Sache gelesen und recherchiert. Du sollst angeblich 600 Paar Schuhe haben. Stimmt das?
Mhm.
Das ist viel.
Ja. Das ist viel.
Die Stimmt. sind ausgelagert oder sind die...
Also es gibt ein paar...
Also noch eine Wohnung in Köln, da stehen wahrscheinlich 100?
Nee, da stehen vielleicht 10.
Okay.
Vielleicht. Nö, ich habe die schon alle mitgenommen.
Okay. Woher kommt dieser Tick? Kommt ja auch eine kleine Summe zusammen. Wenn ich jetzt mal rechne, 100 Euro pro Schuh, was ja konservativ ist, wahrscheinlich.
Ich würde mal sagen, der Durchschnittsschuh kostet so 100 Euro bei mir, ja. Ungefähr. Also man muss dazu sagen, ich mache viele Schuhe selbst. Also da gibt es ja Apps von verschiedenen Herstellern.
Designs.
Die ich selber designe, genau. Also ich produziere sie nicht selber, sondern ich design die Schuhe. Weil ich dann, ja, das macht mir einfach Spaß, dann einen Schuh zu kreieren und wenn er dann kommt, das ist dann toll zu gucken, okay, das sieht so aus, wie ich ihn gemacht habe. Und es gibt nur ein paar Modelle, wo du es machen kannst jetzt von den Sportartikelherstellern. Und das ist einfach ein Hobby. Ja. Und das ist aber auch, ist nicht so, dass ich irgendwie ganz teure Schuhe kaufe und die dann sozusagen als Asset behalte und dann irgendwie wieder weiterverkaufe. Also ich habe noch nie einen Schuh verkauft. Ich mache für Freunde Schuhe, zum Beispiel mein Geburtstagsgeschenk oder so. Da liege ich auch manchmal daneben mit meinen Farben. Oder dazu sagen, die, wo ich dann immer sage, du hast den ja nie an. Ah, doch, aber nicht, wenn ich dabei bin. Das ist dann, naja, aber egal. Aber ich habe einen Franzose, also ein Freund von mir, der Franzose ist, der Neurochirurg ist. Und als der dann mal in Köln noch in meine Wohnung reinkam und war dann schon länger nicht mehr da, dann hat er gemeint, Alex, jetzt ist pathologisch.
Okay, es ist krankhaft.
Ja, und dann dachte ich, okay, alles klar, ja. Arzt, Diagnose, hab trotzdem weitergemacht.
Das ist auch wunderbar. Und wenn du die selber designst, kannst du ja vielleicht irgendwann Ende nächste Saison.
Und das Schöne ist, ich habe tatsächlich jetzt zu meinem 50. Geburtstag von meinen Kollegen, also meinen Referenten und Kollegen, habe ich einen Schuh produziert bekommen. Das war toll. Das hat mir gefallen. Individuell, also auch mit VfB-Logo drauf und zu einem speziellen Anlass werde ich noch anziehen, verrate ich jetzt aber nicht. Und das fand ich toll. Und hat mich gefreut.
Gut. Dann vielleicht Ende nächster Saison, dann kannst du schon Anfang Mai Deutscher Meister VfB.
Das sind ja ganz steile Thesen, die du da hast.
Aber eine gute These zum Schluss, finde ich. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Alex. Hat viel Spaß gemacht. Eine schöne Reise durch den Fußball, durch den VfB und auch durch dein Leben. Und ich würde in deinen WhatsApp-Status, dann machen wir eine kleine Klammer. Alex Werle kann alles. Ausrufezeichen.
Nee, das würde ich nicht machen. Aber ja, also vielen Dank, wie gesagt, fürs Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und das ist ja dann immer, ich habe ja die Themen nicht gekannt, über die wir sprechen. Und dann reflektiert man ja selber im Gespräch dann immer mal wieder dann auch zu Dingen, über die man schon lange nicht mehr nachgedacht hat.
Vielen Dank.
Gerne.
So, noch der Hinweis, natürlich dieses Gespräch jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch in Zusammenfassung bei Sky, produziert von 360 Media. Hören Sie sich alles an oder schauen Sie sich an. Tschüss aus Stuttgart. Danke, Alex.
Gerne.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.